Also ich liebe schon mein Unternehmen und meine Mitarbeiter. Also da liegt mir wirklich jeder am Herzen, ja.
Eveline Bülbetter ist Eigentümerin und Geschäftsführerin der europäischen Smartphone-Company Emporia Telekom. Seit mehr als 20 Jahren leitet sie das Unternehmen mit viel Herzblut und Engagement. Ihre größte Stärke? Sie gibt niemals auf, weil Scheitern für Eveline keine Option ist. Wie sie mit ihrem Team zusammenarbeitet, um einfache und intuitive Smartphones für Seniorinnen zu entwickeln. Bei Leaders of Transformation, ein Podcast von Business Gladiators. Ich bin Alexander Zauner. Los geht's.
Es ist mir ein großes Glück, eine riesige Ehre. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Start vielleicht gleich rein und sag einen Satz. Was machst du? Wo bist du dran?
Danke, lieber Alexander, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr. Ich bin gerade dran, dass wir unser Unternehmen neu positionieren. Und zwar, wir hatten ja einen klaren Fokus in der einfachen Kommunikation auf die Generation 60+. Und wir sehen jetzt, dass wir jünger werden müssen. Wir müssen für die Generation 60+ die höchste Technologie bieten und dann können wir den Markt gleich aufmachen.
Das ist natürlich extrem spannend, dass du da so eine große Veränderung gerade angehst. Wie ist das entstanden bei dir? Du leitest ja das Unternehmen seit vielen, vielen Jahren.
20 Jahren.
Und hast da Unglaubliches erreicht und geschafft. Wann ist das Gefühl gekommen, du musst diese Veränderung angehen?
Ja, das ist, Alexander, das ist sehr spannend. Ich habe das Gefühl, dass alle, ich würde sagen so 7, 8 Jahre, ja, irgendwie die Sehnsucht oder das Gefühl oft auch, dass sich wieder was ändern muss. Also unser Unternehmen ist ja mittlerweile über 30 Jahre und wir haben gestartet mit Anrufbeantworter, Faxmaschinen, Walkie-Talkies, Handyzubehör und Festnetztelefone mit Anrufbeantworter, das ist im Vorzimmer gestanden. Und dann kam das Handy, ja, und plötzlich hat keiner mehr einen Anrufbeantworter gebraucht oder eine Faxmaschine, weil ja alles über Mail und über Handy gegangen ist. Und dann haben wir uns überlegt, unser Unternehmen wird sterben, außer es fällt uns etwas ein. Und zu diesem Zeitpunkt, das war Anfang 2000, ist uns eingefallen, dass die Motorola, Razr, die Nokias, die Ericssons dieser Welt immer kleiner wurden und immer schwerer zu lesen und zu handhaben. Und da haben wir als Erste in der Welt die Senioren-Handys erfunden. Gemeinsam mit der Zielgruppe. Und dann kamen die Smartphones. Dann haben wir wieder als Erste in der Welt die Senioren-Smartphones erfunden. Und jetzt steht an, dass wir unsere einfache Kommunikation, einfach bleibt das Ganze, die Smartwatches, die Tablets, die Smartphones, es bleibt alles einfach, noch einmal einer größeren Zielgruppe zugänglich machen wollen.
Wahnsinn, da war jetzt schon unglaublich viel drin. Danke vielmals. Vielleicht zum Ersten, du sprichst von Anpassung oder von, wir sind im Podcast Leaders of Transformation und ja, du sagst, man muss alle 7 bis 8 Jahre. Also hast du das Gefühl, dass man sich eigentlich immer wieder neu erfinden muss? Ist das so? Also wie viel bleibt konstant und wie viel muss sich verändern von der Grundidee, die du gehabt hast?
Also ich bin ehrlich genug zu sagen, dass die Veränderungen immer wieder von außen erzwungen werden.
Okay.
Also es gibt technologische Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen, die Veränderung, Transformation erzwingen. Und du als CEO musst halt schnell und wiff genug sein, dass du da mitkommst. Also es liegt irgendwann in der Luft. Was natürlich Bestand hat, ist das, wie man miteinander umgeht im Unternehmen. Also die Mitarbeiter sind ja das Unternehmen und wie man kommuniziert, welche Werte dem Ganzen zugrunde liegen. Aber was dann geforscht, entwickelt, kommuniziert, markenrechtlich positioniert wird, das ist immer wieder einem Wandel, einem massiven Wandel unterlegen.
Wie schaffst du das? Wie gehst du persönlich mit dem um, dass du sagst, du musst das immer wieder drehen? Woher kommt die Kraft auch bei dir, dass du sagst, ich muss alle 7, 8 Jahre oder da schon grob was weiterentwickeln?
Ja, also es ist anstrengend, muss ich sagen, aber ich hole mir dann auch immer wieder neue strategische Köpfe in das Unternehmen, jetzt einen KI, jungen KI-Spezialisten, der die KI-Themen massiv vorantreibt, auch Forschungsprojekte einreicht. Und ich bin dann so, dass ich die Themen mit der Zielgruppe entwickle. Also wenn das heißt, wir machen ein Senioren-Smartphone, dann holen wir uns einfach eine Gruppe von 60-Jährigen zusammen und sagen, was brauchst du denn, damit du dein Smartphone, dein Tastentelefon nutzen wirst? Und dann bin ich auch so, dass ich sage, ich habe ein Top-Führungsteam. Ich muss nicht überall die Gescheiteste sein und die Leute sollen sagen, was sie kommen sehen und da gehe ich dann mit.
Das heißt, du lässt dich schon auch inspirieren oder leiten von deinen Top-Leuten, von deinem engsten Team?
Unbedingt, ja. Also da gibt es so gute Leute wie die Karin, die macht Marketing und Verkauf in Europa und die bringt so viele Ideen auch vom Markt herein. Mhm. Und da musst du schon souverän genug sein, zu sagen, das greife ich jetzt auf und das möchte ich jetzt vorantreiben.
Mhm. Du hast gesagt, dass ihr die Positionierung auch in Richtung jüngeren Zielgruppen unter 60. Und wieso das? Wieso die Nische sozusagen ein bisschen rausbewegen aus der?
Ja, ganz genau, stimmt, ganz genau. Also es war bisher richtig, uns ganz klar auf die Zielgruppe 60+ mit einfacher Kommunikation zu fokussieren. Jetzt ist es aber so, dass die Zielgruppe 60+ zum Teil wirklich schon sehr digitalisiert, sehr affin ist und dass wir für diese unsere Zielgruppe technologisch und featuremäßig die höchsten Ansprüche erfüllen müssen. Und dann sagen wir, wenn wir schon Devices entwickeln, die 5G sind, die beste Kamera haben, größten Speicher und verschiedene Gadgets. Zum Beispiel ein wichtiges Gadget ist der No Panic Button, der dein Bodyguard ist. Mhm. Wenn wir das schon entwickeln und da wirklich innovative Produkte auf den Markt bringen, dann sollen die für alle zugänglich sein. Also wir gehen nicht in Konkurrenz mit einer Samsung und einer Apple. Die sind auch preislich viel höher positioniert wie wir. Mhm. Wir kosten 300-400 Euro maximal die Smartphones. Wir sagen, wir machen einfache Kommunikation für eine breite Gruppe und suchen uns da eine Nische unter dem Titel europäischer Smartphone-Hersteller, wollen wir neben den Großen eine Nische besetzen, die den Fokus auf Einfachheit hat und höchsten technologischen Standard.
Mhm. Extrem spannend. Wann hast du über die letzten 20 Jahre das Gefühl gehabt, das hebt ab oder das wird richtig erfolgreich? Wann war so ein Klickmoment, wo du gedacht hast, das wird was Großes oder ist es ja? Mir geht es um diese Momente zu beschreiben, weil dann können vielleicht andere unsere Hörerinnen und Hörer reinhören und sie denken, habe ich den schon gehabt? Kommt das noch? Worauf muss ich achten?
Ja, also ein Schlüsselerlebnis für mich war im Jahr 2003. Mhm. Da haben wir begonnen mit der Senioren-Handy-Entwicklung. Mhm. Also wir haben das in den ersten Prototypen beim Mobile World Congress in Cannes, jetzt ist er in Barcelona, damals war er noch in Cannes, präsentiert. Ja. Da haben wir den Prototypen präsentiert und die ganze Welt hat applaudiert. Wow. Also die sind da gestanden und haben gesagt, das ist die Idee, die brauchen wir. Schnell umsetzen, wir haben nur den Prototypen gehabt und da haben wir gedacht, das wird etwas Großes. Ich hätte fast kein Flugzeug gebraucht zum Zurückfliegen. Ich bin richtig geflogen, ja. Und dann hatten wir diese Seniorentelefone, Handys entwickelt, Tastentelefone, ja, und haben die über ganz Europa ausgerollt. Und da war es dann so, dass eine Vodafone International uns gelistet hat, wow, eine T-Mobile International und wir über ganz Europa, Amerika ausgerollt haben und da sind wir auch manchmal gesurft. Also wir nennen das Surfen, wenn du von einem Termin zurückfliegst nach Österreich, wo du das Gefühl hast, jetzt sind wir im Fluss, jetzt läuft's.
Du hast jetzt zwei, dreimal gesagt und das finde ich sehr bemerkenswert, dass du einerseits von außen, aber andererseits auch was Kundinnen und Kunden brauchen. Welche Rolle spielen die? Wie holt sie die rein oder woher kriegt sie dieses Gefühl, was der Kunde gerade braucht?
Also wir haben ja zwei Arten von Kunden. Wir haben einerseits die Kunden wie eine A1, eine T-Mobile, eine O2, eine Swisscom. Da reden wir mit den Produktverantwortlichen, die geben ganz klar vor, was sie brauchen. Mhm. Und dann musst du aber trotzdem auch die, die Anwenderinnen, die Userinnen, die Verwender unserer Smartphones, musst du ja dann in den Laden bekommen, ins Geschäft, in den Point of Sale oder zu Amazon. Ja. Und dann müssen die dich auch kaufen. Und insofern musst du auch deinen Nutzen, deinen Kundennutzen ganz klar kommunizieren. Und da versuchen wir halt alle Kanäle wirklich der Darstellung unseres Kundennutzens. Mhm. Und wir haben früher, derzeit gerade nicht, weil das sehr technikgetrieben ist, aber ganz am Anfang, wie wir in dieses Feld eingestiegen sind, in die einfache Kommunikation, richtige Fokusgruppen gemacht mit denen bei uns im Unternehmen und haben mit denen erarbeitet, was brauchst du. Und wir machen jetzt immer wieder, die letzte Fokusgruppe war in Berlin, da waren Teilnehmer von 50 bis 90, die haben dann genau definiert, was erwarte ich mir von einem Smartphone, haben von uns ein Tablet geschenkt bekommen, weil sie da einen halben Tag mit uns gearbeitet haben. Die Zeitung, die Berliner Morgenpost, hat aufgerufen, cool, wer kommt, und da haben wir richtig mit der Gruppe gearbeitet.
Cool, extrem spannend. Was mich sehr interessiert, weil du sagst, du veränderst jetzt strategisch Positionierung, gerade in Zeiten, die jetzt komplex oder herausfordernd auch sind, wie schaffst du da das, die Balance zwischen kurzfristigem Erfolg und kurzfristigen Zielen, aber auch der langfristigen Entwicklung der Firma? Also, weil manchmal denke ich mir an, sind das ja auch widersprüchliche Entscheidungen oder die zumindest im Wettbewerb stehen.
Ja, weil natürlich, wenn wir eine neue Markenentwicklung oder einen neuen Auftritt erarbeiten mit einer externen Agentur, kostet das schnell einmal 100.000, 200.000 Euro. Ja. Und man muss trotzdem, wenn man das Gefühl hat, eine Transformation steht an, muss man trotzdem ein gewisses Budget für das zur Verfügung stellen. Also darf man nicht sagen, wir haben sowieso zu kämpfen, die Umsätze gehen zurück, die Kunden sind zurückhaltend, es gibt eine Kaufzurückhaltung, wir dürfen jetzt gar nichts zusätzlich mehr machen. Das wäre nicht klug. Also wir haben dann trotzdem in ein Rebranding unserer Marke haben wir dann trotzdem investiert.
Was ja schon mutig ist, oder? Weil du könntest jetzt vielleicht auch sagen, du wartest noch ein, zwei Jahre.
Ja.
Also woher nimmst du dann die Ambition oder die oder das?
Naja, es sind dann auch die Führungskräfte ungeduldig. Die sagen, Evelyn, wir müssen die nächsten Schritte setzen. Es geht um unser Überleben.
Ja.
Und da habe ich schon gute Leute, wo ich mich verlasse. Und da müssen wir einfach investieren. Wir investieren dann einfach.
Du redest von Führungskraft, Evelyn. Was sind aus deiner Sicht, was macht eine gute Führungskraft aus? Wann ist jemand bei dir im Team? Du kannst auch sagen, wann vielleicht auch nicht.
Eine gute Führungskraft macht aus, dass sie sehr respektvoll mit dem Team umgeht. Also es gibt ja immer wieder Chefs, die glauben, mit ihren Leuten schreien zu müssen. Mhm. Also das ist etwas, was ich ganz, ganz komisch finde, was das sein soll. Also Respekt, wertschätzender Umgang. Mhm. Was auch wichtig ist, einmal Danke zu sagen. Mhm. Man muss sich vorstellen, die Leute sind, ob im Lager, in der Werkstätte, in der Buchhaltung, im Marketing oder im Verkauf, von der Früh bis am Abend, 5 Tage in der Woche, für dich unterwegs. Vielleicht denken sie am Abend auch noch über dich nach, über das Unternehmen. Du kannst ruhig einmal Danke sagen. Danke, dass du dein Leben für Emporia einsetzt. Mhm. Und man muss den Leuten auch klar sagen, was man sich erwartet. Mhm. Ich will, dass heute Abend diese Lieferung draußen ist. Wir müssen die Ziele im Umsatz erreichen. Überlegt euch was. Also ganz klare Vorgaben. Wichtig ist auch noch, dass die Leute spüren, dass sie als Mensch gesehen werden. Also es hatte früher mal, wie diese Gastarbeiter gekommen sind, den Spruch gegeben in den 70er Jahren, Arbeitskräfte haben wir gerufen, Menschen sind gekommen. Mhm. Und das ist im Unternehmen eigentlich dasselbe. Man nimmt einen Mitarbeiter auf, aber es sitzt ein Mensch vor dir. Und wir wissen das alle von uns selbst auch. Wenn wir einen Tag haben, wo es zu Hause Ärger gibt oder Sorgen mit den Kindern, mit dem Mann, dann ist man einfach nicht so leistungsfähig. Und das muss man auch sehen an den Menschen. Also ich sehe immer den Menschen und dann die Arbeitskraft. Mhm. Ein afrikanischer Spruch sagt zur Begrüßung, ich sehe dich.
Oh, ist sehr nett.
Ja, ist einfach schön. Ja. Also ich liebe schon mein Unternehmen und meine Mitarbeiter. Also das ist mir jeder, da liegt mir wirklich jeder am Herzen. Ja.
Bei jemandem mit dir muss ich natürlich fragen, gibt es auch Dinge, die du nicht gut gemacht hast, wo du sagst im Nachhinein, da sollen andere vorsichtig sein, anders angehen als Führungskraft, als Verantwortungsträgerin?
Ja, ja. Also ich denke, der schwerste Managementfehler ist nicht zu entscheiden. Ich bin sehr entscheidungsfreudig und meine schwersten Fehler waren, so zurückblickend die letzten 20 Jahre, nach Amerika zu gehen. Also der europäische Markt gibt für uns so viel her und du brauchst ganz noch einmal eine ganz andere Kapitaldecke, wenn du Amerika entdecken willst, erobern willst. Also da haben wir uns ein bisschen zu viel vorgenommen und haben viele Millionen versenkt. Und dann in jüngster Zeit ein schwerer Fehler von mir war, dass ich nicht glauben konnte, dass der Ukraine-Krieg wirklich kommt.
Okay.
Und nicht glauben konnte, dass sich der Krieg so stark auf Europa auswirkt und auch auf die Währung. Also der Euro war ja dann im Sturzflug. Wir kaufen alles in Dollar ein. Das heißt, unsere Einkäufe wurden innerhalb weniger Wochen fürs Jahr gesehen um 4 Millionen teurer als vor diesem schrecklichen Krieg. Und da musst du vorsichtiger reingehen. Also ich bin wirklich eine sehr mutige Unternehmerin, genau. Ich bin eine mutige Unternehmerin. Manchmal wäre es gescheiter, ich wäre ein bisschen vorsichtiger und ängstlicher.
Also, weil du sagst, du bist ein extrem mutiger Unternehmer, das ist ja unglaublich, weil Menschen wie dich braucht ja dieses Land, brauchen wir. Gleichzeitig, willst du es anders tun in Zukunft oder worauf schaust du mehr, dass das vielleicht nicht mehr passiert, dass du sowas nicht mehr übersiehst?
Dann bin ich jetzt schon durch Corona und durch den Krieg und durch die Entwicklung und die Inflation ein Stück weit vorsichtig geworden. Also, dass ich Währungen absichere und dass ich bei Lieferanten noch genauer schaue, wer sind unsere Partner. Ich bin ja von Naturell her sehr loyal und zu Kunden und zu Lieferanten. Also auf uns kann man sich verlassen. Und da muss ich auch schauen, dass die anderen auch so loyal sind. Also, und es gibt einfach jetzt wirklich große Umbruchfaktoren. Ich habe mir gedacht, das geht schnell vorbei. Also der Krieg geht in einem Jahr vorbei und Corona, man ist ja ganz erstaunt, dass jetzt wirklich alles vorbei ist.
Ja, ja.
Auf alle Fälle, ich bin vorsichtiger geworden und noch mehr auf Absicherung bedacht. Und sparsamer, also wir müssen richtig sparen.
Schon,
zusammen. Zusammenhalten.
Effizienz, ne?
Effizienz. Und brauchen wir das wirklich? Und ist das klug, so wie wir das machen? Also es wird schon sehr auf Prozesse und Effizienz geschaut.
Eveline Bubecker hat uns einen Einblick in ihre unternehmerische Welt gegeben und uns gezeigt, wie sie es geschafft hat, Emporia zu einem extrem erfolgreichen Unternehmen zu machen. Nächste Woche sprechen wir mit Eveline darüber, wie sie älteren Menschen hilft, von der Digitalisierung zu profitieren. Sei wieder dabei bei Leaders of Transformation, jeden Donnerstag neu. Bis bald.